Millionen, Dutzende Millionen Deutsche allein wurden gegen die Pocken geimpft, obwohl die Pocken schon fast seit dem Ersten Weltkrieg nach Ende des Essen ist, ausgerottet waren. Die STIKO wurde gegründet 1972 mit dem Ziel, die Masernimpfung zu empfehlen. Für eine ungefährliche Krankheit, die eliminiert ist, ohne die die Kinder nicht in die Kita dürfen und die Eltern von Schülern mit Bußgeld und Zwangsgeld tyrannisiert werden, kriegen die eine Hausdurchsuchung.
Das ist Medizinterror?
Das ist Medizinterror. Ja. Habe ich Impfstoff? Brauche ich Pandemie, so mein kleiner Spruch, oder eine Killerkrankheit? Man will, dass kein einziges Kind mehr ungeimpft ist. Sie schämen sich wirklich gar nicht. Wir alle kämpfen und ich denke schon, dass wir ein Stück vorangekommen sind, aber es ist eine chinesische Mauer, die wir kämpfen, bezeichne ich als kleine Ameisentermiten. Wir knabbern dran. Aber wenn viele dran knabbern und unaufhörlich daran knabbern, wird es rieseln und vielleicht da und dort auch zusammenbrechen. Und es kann hoffentlich nur dazu führen, dass die Menschen sich nie wieder impfen lassen.
Ich spreche heute mit Frau Beate Bahner. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht und zwar seit über 30 Jahren. Frau Bahner ist auch eine Autorin. Sie hat in den letzten 25 Jahren 8 Bücher geschrieben und sie hat sich auch einen Namen gemacht während der Corona-Pandemie, wo sie sehr aktiv und kritisch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ich freue mich, Frau Bahner hier begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch auf unser zweites schönes Gespräch.
Ja, danke fürs Kommen. Frau Bahner, Sie sind, wie ich schon gesagt habe, vor allem seit der Corona-Pandemie aktiv und Sie haben auch einige Impfopfer vertreten. Wurden Impfschäden bereits anerkannt?
Man muss unterscheiden. Es gibt verschiedene Wege, einen Impfschaden geltend zu machen. Das eine ist der staatliche Entschädigungsanspruch, sogenannter Versorgungsanspruch. Da gab es schon ein paar, so durchschnittlich etwa 4% aller geltend gemachten Ansprüche wurden anerkannt. Was bedeutet das? 96% wurden nicht anerkannt. Die hohe Quote von 4% finden wir jedoch nicht bei den Klagen gegen Hersteller und gegen Ärzte. Ganz im Gegenteil. Es gab schon eine Vielzahl, wahrscheinlich Dutzende, Hunderte Klagen. Ich habe nur einige Impfopfer vertreten, das dann auch irgendwann beendet, habe aber natürlich jetzt aktuell noch diese Verfahren fortzuführen. Im Frühjahr hatten wir beim Landgericht Heilbronn die Klage des Witwers und der Kinder der Frau, die 50-jährig 3 Tage nach der Moderna-Impfung tot im Bett lag, fühlte sich nicht wohl, dann legte sie sich hin und dann verstarb sie und es machten auch, ich glaube, es war Notfall, man versuchte sie wieder zu beleben, aber sie verstarb 3 Tage nach der Impfung. Ein renommierter Pathologe hat einen Zusammenhang festgestellt, die Klage wurde abgewiesen, die Klage gegen den Hersteller Moderna, weil der Impfstoff von Moderna ja von der EMA zugelassen sei und damit implizit eben ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung und außerdem hatte die Frau ja geraucht. Ja, so, weil man ja, wenn man raucht, 3 Tage später irgendwie tot im Bett dann vorgefunden wird. Das ist unfassbar frustrierend. Dann hat auch die Rechtsschutzversicherung gemauert. Wir mussten da also noch einen Stichentscheid herbeiführen. Der war positiv. Trotzdem hat die Rechtsschutzversicherung die Deckungszusage für ein Berufungsverfahren abgelehnt. Und der Witwer hat sich dann entschieden, nicht in die Berufung zu gehen, weil ohne Deckungszusage hätte ihn das 15.000 bis 20.000 Euro kosten können. Neben diesem Drama und einer langjährigen Depression, das war in 21 der Todesfall, konnte er sich jetzt einfach nicht auch noch eine hohe Kostenbelastung mit dem Risiko, auch in der zweiten Instanz zu scheitern, leisten. Wir haben also die Hersteller bislang noch nicht erfolgreich. Wir einige Anwaltskanzleien, die sehr viele Verfahren führen, aber es gibt ja auch andere. Mir ist kein Fall bekannt, der erfolgreich war, aber in 4 Wochen wird der Bundesgerichtshof über die Herstellerhaftung des Impfstoffs oder beim Impfstoff AstraZeneca entscheiden. Ich selbst habe am Montag, also jetzt im Dezember, Anfang Dezember einen Termin beim Landgericht Bayreuth. Da ist ein 15-jähriges Mädchen eine Woche nach der zweiten BioNTech-Impfung verstorben. Und ich fürchte, ich weiß, wie es ausgeht. Es ist ein Drama. Auch der Bundesgerichtshof wird in 4 Wochen vermutlich sagen, die EMA hat es zugelassen, also positives Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Kausalität, da können Sie, ich würde mal es überspitzt sagen, Geimpfter stirbt 3 Minuten nach der Impfung, Kausalität nicht nachgewiesen, weil hat er ja geraucht. Oder hat er vielleicht mal vor 10 Jahren irgendwie einen, keinen klaren, eindeutigen Herzrhythmus gehabt. Also Sie schämen sich wirklich gar nicht, die Ärzte nicht, die Gerichte nicht, die Sachverständigen nicht, vor allem auch die Gegenseite. Also hier jetzt da bei BioNTech, White & Case, die haben sich noch nicht mal geschämt nach einem zweiten sehr ausführlichen Schriftsatz von mir, in dem ich auch angelehnt an Dr. Brigitte Röhrig, die ja diese exzellente Publikation zu den Corona-Verschwörungen, zu der Zulassungsthematik und den vielfältigen Verstößen gegen Recht und Gesetz veröffentlicht hat. Da habe ich dann nochmal sehr, sehr nachgetragen rund um dieses positive Nutzen-Risiko-Verhältnis. Wenn das alles sozusagen auf Lug und Betrug basiert, auch die Zulassung, ja, dann darf ich natürlich kein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis annehmen. Und da schämen sich die gegnerischen Anwälte noch nicht einmal, mich selber jetzt persönlich anzugreifen, so nach dem Motto, die war doch mal vor 5 Jahren auffällig und so. Also da wird sehr tief und primitiv jetzt sogar, so auch das erste und einzige Mal, die BioNTech-Anwälte von White & Case, es macht keinen Spaß, es ist unerfreulich und wird sogar jetzt primitiv, sie kämpfen mit allen Mitteln. Wobei ich fürchte, der BGH wird auch hier die Rechtshersteller in Schutz nehmen. Genauso wie der BGH vor 2 Monaten ja die Ärzte in Schutz genommen hat. Wir haben also auch hier diese Klage, auch bei diesem verstorbenen 15-jährigen Mädchen haben wir auch den Arzt verklagt, auch zur Vermeidung einer Arzthaftung, einer Verjährung. Und dann hat der Bundesgerichtshof, wo es einen dubiosen Wechsel plötzlich auch der Zuständigkeit gab und der Kammer sagt, nein, die Ärzte haften nicht, denn sie haben letztendlich, um es mal so grob zu formulieren, im Staatsauftrag gehandelt.
Weil es auch in
Österreich. So, also ist diese Klage auch verloren? Was mache ich jetzt mit meiner Klage? Müssen wir jetzt den Staat verklagen? Ja, offensichtlich wird der sich jetzt auf Verjährung berufen nach 3 Jahren. Also die Impfopfer werden verhöhnt, auch noch in ihrem Vertrauen in die Impfung, in ihrem Vertrauen oder Glauben an eine solidarische Handlung, ist ihr Leben zerstört, entweder durch dauerhafte Schäden oder durch den Tod. Es ist unfassbar und es kann hoffentlich nur dazu führen, dass die Menschen sich nie wieder impfen lassen, erst recht nicht mit diesen Stoffen, die so auf den Markt geworfen wurden.
Da kommt jetzt eine lange Antwort,
nein, sorry. Das war sehr wichtig, aber da passt gut dazu, dass aktuell die britische Regierung Daten zurückhält, die einen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und Übersterblichkeit belegen. Und die Begründung ist, das könnte zu Beunruhigung oder Wut führen unter den Menschen, die diese Impfung genommen haben.
Das ist eine scheinheilige Begründung. Ja. Sie ist eben genauso widerwärtig und vielleicht auch primitiv, so nach dem Motto, ja, natürlich wird es die Menschen zornig machen, natürlich, wenn sie feststellen, wie sehr sie auf den Arm genommen wurden, wie sehr der Profit der Pharmaindustrie und darüber hinausgehende Interessen wirklich skrupellos auf dem Rücken der gutgläubigen Menschen da ausgetragen wurde. Und wir müssen aber auch wissen, dass natürlich in Großbritannien auch mächtige Pharmaindustrie sitzt. Jetzt ist es GlaxoSmithKline, ein britischer Pharma-Riese. Dann haben wir den Wellcome Trust. Wellcome ist auch eine Pharma, ein Pharma-Schwergewicht gewesen, ist jetzt aufgegangen in Glaxo. Früher hieß es Glaxo Wellcome. Dann GlaxoSmithKline, aber wir haben den Wellcome Trust, eine der mächtigsten, angeblich philanthropischen, menschenfreundlichen Bullshit-Stiftungen, ja, gar nichts. Das sind pharmaorientierte Stiftungen, die in diese ganzen Grundlagenforschung auch rund um Daten, Impfungen, Biometrie, Genetik und so weiter, Genforschung investieren und ein mächtiger Finanzier auch der WHO ist. Klar wollen die nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Impfung und Übersterblichkeit.
Ja. Aber sie werden je die, ich sage jetzt mal, Haupttäter und Strippenzieher hinter dieser Covid-Impfkampagne und Zwang einmal zur Rechenschaft gezogen werden können oder ist das aussichtslos?
Im Januar 2020 hat das Landgericht Hamburg einen damals 18-jährigen kleinen Soldaten, der nie zur Wehrmacht wollte und dann bei der SS landete und dann irgendwo als Wächter irgendwie nichts mit all diesen Untaten zu tun hatte, aber er stand da auf irgendeinem Turm. 80 Jahre später wurde dieser weit über 90-jährige Mann verurteilt. Alle anderen waren in der Zwischenzeit natürlich seit Jahren und Jahrzehnten tot. So funktioniert Aufarbeitung in Deutschland. Wenn das so weitergeht, wird es eine Aufarbeitung geben, aber nur mit denjenigen. Vielleicht wird dann eine Arzthelferin, ja, die mal irgendwie die Spritze gezogen hat, dann genauso vor Gericht stehen. Aber die Hersteller, die Täter dahinter, wir tun alles. Wir hier. Bei Auf 1, bei den Medien, bei den Ärzten, wir Anwälte, wir tun wahnsinnig viel. Ich selbst habe ja dieses Buch geschrieben, WHO-Pandemievertrag, im letzten Jahr, in dem auch übrigens natürlich der Wellcome Trust, aber Bill Melinda Gates Stiftung und all die weiteren Interessen auf der Kontrolle über den Impfpass und so weiter, glaube ich, gut lesbar dargestellt ist. Also man wirklich sehen kann, Pandemien passieren nicht, sind keine Schicksalsschläge hier in diesem Jahrhundert, sondern werden provoziert. Das Spiel geht so, habe ich Impfstoff, brauche ich Pandemie oder eine Killerkrankheit oder eine schwere Krankheit. Wir sind dran. Der Vorteil ist, das ist eine Attacke auf die ganze Welt. Das ist eine Attacke auf die ganze Welt und es kämpfen Menschen wie Sie und ich auf der ganzen Welt. Und das ist, glaube ich, wirklich unsere Chance. Aber wann und wie das geschehen soll, die meisten haben ja mitgemacht.
Ja.
Und sie sind unfassbar mächtig, also finanziell mächtig. Sie verfügen über die Medien, sie haben die Wissenschaft gekapert, sie haben die Zulassungsinstitutionen gekapert, von der EMA hier in Deutschland, European Medicine Agency, über natürlich RKI und die Politik. Also ein Jens Spahn wird doch kein unabhängiger Politiker sein. Woher sollte er sich seine millionenschwere Villa finanzieren können? Sowas können Sie nicht mit einem Ministergehalt. Das ist ordentlich und angemessen, aber davon kann man sich keine millionenschweren Villen kaufen. Also wir alle kämpfen und ich denke schon, dass wir ein Stück vorangekommen sind. Aber es ist eine chinesische Mauer, die wir kämpfen, bezeichne ich uns als kleine Ameisentermiten. Wir knabbern dran. Aber wenn viele dran knabbern und unaufhörlich daran knabbern, wird es rieseln und vielleicht da und dort auch zusammenbrechen. Also insofern, ich bin guten Mutes, sonst würden wir alle das, was wir tun, ja nicht tun.
Wir kommen zu einer anderen Impfung, der Masernimpfung. In Deutschland gilt seit 2020 die Masernimpfpflicht für Kinder und bestimmte Berufsgruppen. kritische Ärzte warnen immer wieder vor den schlimmen Nebenwirkungen, auch das Nutzen-Risiko-Problem. Sie haben ja kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht. Und was ist denn Ihre Botschaft zu diesem Thema?
Also dieses Thema ist im Schatten und im Vorfeld der Corona-Inszenierung durch den Bundestag gegangen, nämlich nach 50 Jahren. Nach 50 Jahren plötzlich wieder eine Impfpflicht einzuführen. Man hatte 1976 die Pockenimpfpflicht, die es über 100 Jahre gab, abgeschafft. Auch hier sind die Menschen über, naja, ich bin Jahrgang 66, ich wurde noch gegen die Pocken geimpft. Also all die, die sozusagen älter sind, würde ich sagen, als 50, 55, sind gegen die Pocken geimpft. Millionen, Dutzende Millionen Deutsche allein wurden gegen die Pocken geimpft, obwohl die Pocken schon fast seit dem Ersten Weltkrieg nach Ende des Essens ausgerottet waren. Auch das eine unfassbare Lüge, das habe ich im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit den STIKO-Protokollen aus 72, 73, 74 festgestellt. Die STIKO wurde gegründet 1972 mit dem Ziel, die Masernimpfung zu empfehlen.
Ich sag mal, STIKO ist die ständige
Impfkommission. Ständige Impfkommission in Deutschland. Ihr habt vielleicht sowas auch in Österreich, ne? Also eine, im Grunde muss man sagen, eine Pharma-Lobby-Organisation, denn ohne Empfehlung und ohne entsprechende Medienpropaganda, warum sollten wir uns gegen die Masern impfen lassen? Wir alle hatten die Masern. Die Masern sind tatsächlich hoch ansteckend. Und die STIKO, aber auch die amerikanischen Behörden, haben kalkuliert, dass wirklich jeder die Masern bekam. Also, was weiß ich, etwa 800.000 Masernerkrankungen jedes Jahr, wenn wir 700.000 Geburten und sozusagen nachwachsende Kinder haben. Also alle, mehr oder weniger, ich hatte die Windpocken, ich hatte nicht die Masern, ich hatte die Windpocken. Meine Schwester hatte Mumps und nicht die Windpocken. Eine Kinderkrankheit, die wir alle durchgemacht haben und die Eltern haben gesagt, oh, das Kind kommt in die Schule, hatte noch keine Masern. Wo gibt's die Masern? Steckt man die zusammen, dass wir noch vor der Schulzeit hier, dass keinen Schulunterricht versäumt wird. So, gestorben wurde sehr wohl noch um die Jahrhundertwende, aber da wurde auch an vielen anderen Krankheiten gestorben. Das lag an den sozialen, hygienischen und ernährungstechnischen Umständen. Heute ist das alles sehr viel besser. Man stirbt nicht mehr an den Masern.
Aber warum ist, ich weiß es auch aus meiner Kindheit, wir haben alle Masern gehabt, die Eltern hatten kein Problem, da gab es auch keine Ansteckung in diesem Sinn mit den Erwachsenen. Aber warum ist Masern heute um so vieles gefährlicher als früher?
Nein, die Masern sind nicht gefährlicher. Die Masern wurden gefährlich gemacht, weil wer sollte denn auf die Idee kommen, gegen die Masern zu impfen, wenn sie doch nicht gefährlich sind?
Und sind wir wieder dort, was in der Pandemie passiert ist?
Ganz genau. Ich muss also, habe ich Impfstoff, brauche ich Pandemie, so mein kleiner Spruch, oder eine Killerkrankheit. Jetzt haben Sie etwas gemacht, damit habe ich mich in dem Buch sehr sorgfältig auseinandergesetzt. Sie sagen, ja, also meistens verläuft es ja ungefährlich. Aber jetzt kommen die Folgekrankheiten. Die Enzephalitis und Meningitis, Gehirn- oder Hirnhautentzündung, die wird also jetzt angeführt als etwas, was zu verhindern sei durch die Impfung. Das ist Bullshit, weil die Impfung genau das auch auslösen kann. Steht auch in den Fachinformationen. Ist auch sehr bekannt durch die Pockenimpfung und andere Impfungen. Und ist auch nicht immer tödlich. Kann übrigens auch, was man nicht tun soll, ich bin keine Ärztin, aber das so viel weiß ich und habe ich es auch veröffentlicht im Buch, kein Fieber senken. Weil genau Fieber sozusagen die perfekte Reaktion ist des Immunsystems, um diesen Eindringling zu bekämpfen. Aber es wird selbst vom RKI heute noch fiebersenkende Mittel werden empfohlen. Und auch diese fiebersenkenden Mittel können Enzephalitis und Meningitis auslösen. Aber jetzt muss man natürlich einen draufsetzen, weil die Menschen das auch noch wissen, muss jetzt sagen, also ja, ist vielleicht nicht so schlimm, aber wirklich schlimm ist die SSPE, die, oh Jesus Gott, jetzt habe ich wieder die, also auch eine Art von Panenzephalitis, die immer tödlich verläuft. Wieder eine Hirnentzündung, tödlich verlaufend. Und die passiere zwischen bei einem von 1000 bis einem von 10.000 Fällen. Und sie wollen doch nicht, dass ihr Kind stirbt. Und das ist diese Art der widerlichen Panikmache. So, und dann habe ich mir die Zahlen aber mal angeguckt. Das ist das Interessante. Was ist denn wirklich passiert? Es gibt zwei Studien oder zwei Publikationen. Die eine zu SSPE ist eine amerikanische Studie in einem Zeitraum, bevor in den USA die Impfung auf den Markt kam. Als also alle Amerikaner mehr oder weniger die Masern hatten. Und diese 10-jährige Studie, das ist wahrlich eine aussagekräftige Studie, belegt eine Anzahl 1 von 1 Million SSPE-Fälle. Und die Studie ist auch nicht sicher, ob es wirklich auf den Masern basiert, weil es gab da auch sozusagen regionale Häufigkeiten. Vielleicht war ein Chemiewerk in der Nähe, wir wissen es nicht. Dann haben wir uns angeschaut, eine höchst dubiose Studie, und das ist vermutlich die einzige Publikation, ist keine Studie, ist eine Publikation höchst dubioser Art, eine deutsche Schöneberger Studie. Da hat also eine Wissenschaftlerin, ob sie Ärztin ist oder nicht, wissen wir alles nicht, 32 SSPE-Fälle, die Krankenakten sich angeschaut. Binnen 7 Jahren macht 5 pro Jahr. Wir haben 700 in Deutschland, kennen Sie jetzt deutsche Zahlen, 700 Millionen ambulant abgerechnete Zahlen, Krankenbehandlungen und 17 Millionen stationäre, 5 davon SSPE. Also da kann man nicht wirklich, noch nicht mal, glaube ich, irgendwie eine Kategorisierung treffen, auch der beste Arzt nicht. Jetzt beginnt die Studie und so endet sie auch. SSPE ist eine Folge der Masernkrankheit. Und am Ende heißt es, und es ist ganz wichtig, dass Sie beim Aufklärungsgespräch über diese katastrophalen Folgen informieren, damit die Eltern eine informierte Entscheidung treffen können. Die Studie ist noch, ich glaube, aus 2013 oder 2017, also vor Einführung der Masernimpfpflicht. So, wissen Sie, was der Clou ist? Von den 32 Krankenakten, SSPE-Fällen, waren 17 geimpft und von 14 oder 31 oder 32, 14 war der Impfstatus unbekannt. Es gibt nicht einen einzigen sicheren, ungeimpften SSPE-Fall und dann kommt diese Trulla doch tatsächlich zu dem Ergebnis, und behauptet es, und das RKI und das Bundesverfassungsgericht in dieser unfassbaren Kita-Entscheidung von Juli 2022, in der diese Masernimpfpflicht bestätigt, für verfassungsgemäß bestätigt und der Ausschluss ungeimpfter Kita-Kinder bestätigt wird, weil ja die Masern so gefährlich sind. Das ist diese dubiose Trulla-Publikation. Es ist Lug und Betrug, aber ohne eine gefährliche Folgekrankheit verkaufen Sie die Impfung nicht. Jetzt ist sie Pflicht geworden. Und wissen Sie, was da erst recht der Clou ist? Die Masern sind in Deutschland eliminiert. Seit 2021, 2022, 2023, also seit Jahren. Es gibt eine Handvoll Masernfälle. Und da schämt sich wirklich das Bundesverfassungsgericht nicht zu sagen, Masern hochgefährlich, zirkulieren immer noch, auch die dubiose Herdenimmunität ist erreicht, also mehr als 95%. Und dieses Gesetz steckt voller Widersprüche und ist absurd, aber es ist der Dreh- und Angelpunkt. Kurz vor der Corona-Inszenierung, Februar 2020, wurde das beschlossen, trat dann 2 Jahre später in Kraft. So gefährlich kann es nicht sein, ja, wenn ich 2,5 Jahre Zeit gebe. Man will, dass kein einziges Kind mehr ungeimpft ist. Man will die Bürger konditionieren zu Impfungen, Wenn der Staat behauptet, hier ist eine schlimme Kinderkrankheit, ihr müsst geimpft werden, dann haben die Bürger zu gehorchen. Es ist der Weg hin zum durchgeimpften Bürger auf Staatsbefehl. Und es gibt im Gesetz auch die Möglichkeit einer Kontraindikation. Wehe dem Arzt, der sich erfrecht. Eine solche, egal wie sorgfältig, wie langwierig, auszustellen. Der hat eine Hausdurchsuchung. Und kurz bevor ich hier losfuhr, morgens um 8:45, noch wieder aktuell eine Hausdurchsuchung bei einer jungen Mutter, weil sie zur Schuleingangsuntersuchung einen unrichtigen Masernimpfpass vorgelegt haben soll. Für eine ungefährliche Krankheit, die eliminiert ist, ohne die Kinder nicht in die Kita dürfen und die Eltern von Schülern mit Bußgeld und Zwangsgeld tyrannisiert werden, kriegen die eine Hausdurchsuchung.
Das ist Medizinterror?
Das ist Medizinterror, ja. Das ist ein sehr treffender Begriff. Ja. Und das müssen wir verhindern. Ja. Deswegen war mir dieses Buch, eigentlich wollte ich ein anderes schreiben, hat ja auch schon damit begonnen. Das habe ich im Februar 2025 sehr spontan entschieden und dann hat es nicht so lange gedauert. Bin ja nun eine erfahrene Fachbuchautorin. Ich habe dieses Elend und auch die Verschärfung in Deutschland. Die Gesundheitsämter drehen wirklich durch. Ich habe jetzt einen Fall mit dem dritten Bußgeld hintereinander, wo beide Eltern einer von zwei Schülern mit schon beim ersten Bußgeld mit 1.000 Euro. Und es geht jetzt jedes Jahr so. Also auch hier wird die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs missachtet. Es wird auch das Verbot zu sagen, einer Doppelbestrafung missachtet. Sie drehen hohl. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das Buch und alle Maßnahmen, wir haben auch MWGFD, diese Medizinervereinigung hatte jetzt im November ein hervorragendes Pressesymposium, das Masernschutzgesetz auf dem Prüfstand. Ich bezeichne das Masernschutzgesetz als ein Unrechtsgesetz, beziehe mich auf eine sehr interessante Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, allerdings aus dem Jahr 1968. Ich sage da auch klipp und klar, da waren offensichtlich die Richter noch sozusagen, waren sich ihres Richtereides noch bewusst.
Abhängig.
Und heute wird nicht mehr das Kind und die Elternentscheidung auf Selbstbestimmung respektiert, sondern sie glauben nicht, was das Bundesverfassungsgericht sich nicht schämt zu schreiben. Es sei beispielsweise der Pharmaindustrie nicht zumutbar, einen Monoimpfstoff herzustellen, weil es gibt nur den Kombinationsstoff, Masern, Mumps, Röteln, eventuell auch noch mit der vierten Komponente der Windpocken, aber die ist nicht verpflichtend. Aber Röteln sind seit Jahren eliminiert. Mumps nützt und taugt nichts, die Impfung. Kann auch Schäden oder sozusagen schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, wenn Mädchen gegen Mumps geimpft werden. Und da schreibt das Bundesverfassungsgericht, man könne, ich meine, bei Windpocken gibt's auch eine Einzelimpfung. Man könne das der Pharmaindustrie nicht zumuten, es sei eine Belastung für die Allgemeinheit. Entschuldigung, dass Sie sich das nicht schämen, da lange ich mich wirklich, mir wirklich an den Kopf. Wieder eine lange Antwort, sorry.
Nein, aber das ist wirklich eine Schande, ja. Ja. Ja, wir können noch hoffen, Frau Barner, dass viele Leute Ihr Buch lesen und dass es auch mutige Juristen gibt, die Fälle vertreten, weil was soll denn der Einzelne tun? Wie in Deutschland, wenn Eltern sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen, dann gibt's Bußgeld, dann gibt's Terror, dann gibt's Ausgrenzung. Ja. Was sollen die Menschen tun?
Die Schüler werden auch ausgegrenzt. Wir haben ja oft auch Ganztagesschulen. Wir haben Schulbetreuungsangebote. Wir haben Mittagessen. Ja, da schämt sich wirklich das Gesundheitsamt nicht zu behaupten, weil also der Schüler muss, Schulpflicht geht vor. Nur bei der Kita, da sagen Sie, das Kind darf nicht in die Schule, in die Kita. Da sage ich, das ist in Deutschland. Diese Diskriminierung ist eine weitere deutsche Schande, die mich wirklich grämt, die ich auch nicht glauben kann. Ich kann auch nicht glauben, dass eine Schulleiterin eines Gymnasiums, muss irgendwie da neu sein, sich wirklich traute, eine Fünftklässlerin umzusetzen in die Parallelklasse, also eine nicht geimpfte Fünftklässlerin. Fünfte Klasse ist sozusagen der Schulwechsel von der Grundschule zum Gymnasium. Bei mir war es wirklich der Horror. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich musste offensichtlich etwas lernen, damit ich weiterhin gute Noten schrieb. Also das war für mich ein Riesending. Also mit Sicherheit auch für diese Fünftklässlerin, die seit 2 Monaten in der Klasse ist und sich wohlfühlt, kommt die Schulleiterin, setzt sie mit Sofortvollzug in die Parallelklasse, weil es 2 schwangere Lehrkräfte gibt. Da habe ich gleich mal zurückgeschrieben und gesagt, würden Sie mir bitte sagen, wie alt die sind? Ich gehe davon aus, dass diese 2 Schwangeren unter 55 Jahre sind. Und dann sind die ihrerseits impfpflichtig. Haben Sie, Frau Schulleiterin, denn das geprüft? Die 2 Schwangeren, wo gibt's denn noch ungeimpfte Schwangere? Wenn sie ungeimpft sind, hätte ich gerne das Kontraindikationsattest gesehen, von dem ich jedenfalls noch kein einziges anerkannt gesehen habe. Und ansonsten, wenn die geimpft sind, erklären Sie mir bitte, wie Sie zu dem Schutz durch Impfung stehen. Und dann hat sich die Schulbehörde, die wir eingeschaltet haben, tatsächlich noch einen Tag vor uns relativ kurzem Fristablauf gemeldet. Und dann war das Kind am nächsten Tag wieder. Ja, wir beabsichtigen in 3 Tagen. Ich sag gar nicht. Sofort bitte. Sofort. Und das müssen wir auch aufarbeiten. Wie kommt diese Schulleiterin dazu, auch darüber hinaus Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen, die ihr gar nicht so schön? Also man erlebt Stilblüten, das glauben ja. Sie nicht. Es ist wirklich unfassbar. Auch der Ausschuss der Kita-Kinder grämt mich sehr. Und die Schulkinder, die morgens keine Gefahr sind, aber beim Mittagessen dann ein Killer-Virus in sich tragen. Diese Widersprüche müssen aufgeklärt werden.
Ja.
Und Sie haben recht, der Richter muss sich das trauen. Soll ich noch einen kleinen Exkurs machen zu einer anderen Impfung? Haben wir noch Zeit?
Ja, geht noch.
Ich war neulich am Amtsgericht Thüringen. Beide Eltern müssen grundsätzlich in Deutschland der Impfung zustimmen. Auch der Routineimpfung. Wenn Eltern sich da nicht einig sind, dann wird der impfwillige Elternteil das Familiengericht anrufen und in Anspruch nehmen und um die Impfentscheidung, die Übertragung der alleinigen Impfentscheidung bitten. Und wer als Elternteil der STIKO-Empfehlung folgt, bekommt auch die Impfentscheidung. Da können Sie argumentieren, wie Sie wollen. Hier ging es um FSME, das ist eine Erkrankung durch Zeckenstiche. Und dann fahre ich da stundenlang nach Thüringen, übernachte da auch vorher, weil der Gerichtstermin morgen um 8:30 war. Und der Richter, aha, sind Sie ja weit gefahren, aha, wie interessant. Ich hatte auch schon einiges geschrieben. Also der wusste schon, das geht hier nicht so leicht durch. Ja, aber sagte, die Sache ist doch ganz einfach. Dieses Gebiet hier ist ein Risikogebiet. Oh Gott, Risikogebiet, ja. Und die STIKO empfiehlt die FSME-Impfung, wenn ein Landkreis als Risikogebiet ausgezeichnet ist. Ganz Thüringen, ganz Bayern, fast ganz Baden-Württemberg wird als Zeckenrisikogebiet ausgewiesen. Also ich würde sagen, vielleicht die halbe Republik. Da habe ich gesagt, und da sagt er, dann ist es ganz einfach. Risikogebiet, STIKO-Empfehlung, die Sache ist, und da stützt er sich auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Da habe ich gesagt, so einfach sehe ich das nicht. Wissen Sie denn, wie es überhaupt zu der Qualifizierung eines Risikogebietes, eines FSME-Risikogebiets kommt? Nee, sagt er, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
Ja, das ist das.
STIKO sagt es so. Aber ich sagte, das sollte Sie aber interessieren, Herr Vorsitzender. Weil, habe ich gesagt, meinen Intellekt beleidigt es sehr. Wenn die STIKO oder wer auch immer hinter ihr steht, tatsächlich behauptet, wenn mehr als einer von 100.000 innerhalb von 5 Jahren, dann ist es mehr als einer von 500.000, nämlich 2, ist ja doppelt so viel, 2, 2 von 500.000, also innerhalb von 5 Jahren, FSME-Fälle gemeldet wird, dann wird dieser Landkreis für 20 Jahre als Risikogebiet ausgewiesen. Mehr als einer von 100.000. Jetzt muss man wissen, dass die EU und auch das Bundesgesundheitsministerium eine Krankheit dann als selten definieren, wenn nicht mehr als 50 von 100.000 daran erkranken. Hier Risikogebiet, mehr als einer von 100.000. Also nicht nur selten, nicht nur sehr selten, sondern enorm selten. Das beleidigt meinen Intellekt, habe ich gesagt, Herr Vorsitzender. Nach einer Stunde hat er gesagt, ich entscheide jetzt heute gar nichts. Sie hören sich jetzt mal gegenseitig zu, während er noch am Anfang mich irgendwie beschimpfen wollte als Verschwörerin und Schwupplerin, hat er nach einer Stunde immerhin gesagt, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so ein Unsinn, was die Anwältin da sagt. Und dann gehen Sie jetzt mal zur Ärztin und lassen sich beraten. Der habe ich dann 80 Fragen zur FSME und FSME-Impfung gestellt und vorab geschickt. Dann hat die sich wirklich nicht, und auch den vom Gerichtsverfahren, hat die sich wirklich nicht geschämt, was ja jetzt bei Gericht landet, zu sagen, Fragen von Anwälten beantworte ich nicht, das ist gleich im Papierkorb gelandet. So sieht natürlich die Beratung, die sich der Richter wahrscheinlich vorstellte, nicht aus. Habe ich also auch wieder geschrieben, eine Beratung nach dem BGB, ja, es sieht so und so aus und das ist ja nun nachweislich nicht erfüllt. Außerdem hat das Sozialministerium Thüringen mir geantwortet, dass es nur ganz wenige Fälle gibt und darunter kein Kind und Jugendlicher und auch keiner gestorben ist in Thüringen. Und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, es gibt nur 10 Fälle in Thüringen, 10 FSME-Fälle, sagt der Richter. Ja, sehen Sie, das liegt daran, dass die Impfung so gut wirkt. Da habe ich gesagt, ja, aber es sind nur 28% der Thüringer gegen FSME geimpft. 72% sind also nicht geimpft. Es sind 1,5 Millionen Thüringer. Davon sind 10 FSME-Fälle, keiner schwer, keiner gestorben. Das heißt, ich muss 150.000 Thüringer impfen, um einen FSME-Fall zu verhindern. Irgendwann hat's, glaube ich, bei dem Richter Klick gemacht. Aber ich sage Ihnen, das ist ein Riesenaufwand. Für mich als Anwältin, aber auch für die Mandanten, die, ich kann das ja nicht für 50 Euro machen. Soweit rund um den Wahnsinn, den Lug und Betrug der Impfungen und auch das Vertrauen in die STIKO und die Mühe, einen Richter tief irgendwo in Thüringen, der es sich leicht machen wollte, zu überzeugen vom Gegenteil. Ob es mir gelingt, die Sache ist ja noch nicht durch.
Aber trotzdem, danke für Ihren Mut, danke für auch Kritik für zur Kraft, wie es so schön heißt.
Stimmt.
Und wir hoffen, dass Sie weitermachen und weiterkämpfen.
Na klar.
Und auch eins ist dabei.
Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank. Ja.